Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zur dritten Sonderfolge Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Thomas und Denise, erstmal hallo an euch.
Guten Abend, Felix.
Servus, Gute und hallo zurück. Lange nicht mehr gehört, aber jetzt sind wir eben nicht mehr zu 5, sondern eben nur noch zu 4, lieber Felix.
Genau, Sonderfolge heißt eigentlich meistens, dass René mit dabei ist. René Rodorisch, erstmal hi.
Hallo.
Und René, lass uns mal über den Start der Saison sprechen. Knapp ein Viertel haben wir jetzt halt gespielt. Wir befinden uns mitten in der Länderspielpause für den Deutschlandcup. Letzte Maßnahme dann auch vor Olympia. Erstmal, wie bist du mit dem Auftakt der DEL2 sportlich und auch organisatorisch erstmal zufrieden? Oder bist du überhaupt zufrieden?
Ja, ich glaube schon, dass wir zufrieden sein können. Der Auftakt war sportlich, glaube ich, gelungen. Gab viele, viele sportliche Überraschungen. Auch insgesamt soweit eigentlich, was den Sport angeht, von der Qualität her, ein sehr gelungener Start. Ein bisschen Bedenken hat man ja aufgrund des neuen Regelwerkes auch, was vielleicht in Richtung Regelauslegung da das Problem bedeutet. Aber auch da stellen wir eigentlich fest, dass es insgesamt doch recht gut läuft und die Teams haben sich da weitestgehend gut drauf eingestellt, auch die Schiedsrichter letztendlich, weil die hatten ja nun die meiste Arbeit damit. Insofern glaube ich insgesamt durchaus eine positive sportliche Entwicklung. Klar, jetzt am Ende natürlich mit der Corona-Thematik, die da jetzt ein bisschen aufgekommen ist, sicherlich erstmal auch so ein kleiner Warnschuss vielleicht für die Liga. Aber insgesamt glaube ich, bin ich sehr, sehr positiv eigentlich,
ja. Ist ja quasi auch sportlich. Ich kündige ja fast schon jeden zweiten Podcast an, nicht über Corona zu reden. Wir kommen aber nicht umher, um das Thema wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Wie optimistisch bist du denn? Wie optimistisch ist denn die Liga, dass wir tatsächlich die Saison zu Ende spielen können? Oder habt ihr gewisse Sorgen oder einen Plan B, wenn wir wieder einen Abbruch forcieren müssten? Gibt es da Pläne zu?
Nein, vom Grundsatz her gehen wir schon davon aus, dass wir die Liga und die Saison damit zu Ende spielen können. Das ist zumindest klar unser Bestreben und auch der Plan. Bei allem anderen braucht man nicht in die Zukunft schauen so weit, ne? Also wir erleben ja aktuell tagtäglich eigentlich eine Entwicklung, die man vor 3 Wochen, vor vielleicht 4 Wochen so noch gar nicht vorhergesehen hat, mit der man jetzt aber auch im Sport leben muss, genauso wie im normalen öffentlichen und privaten Leben auch. Und insofern werden wir das auch im Sport betreiben. Wir werden auf die Dinge reagieren, auf die wir reagieren müssen und dann letztendlich schauen, wie wir das mit unserem gesamten Saisonplan hinbekommen. Wir haben letztes Jahr viel gelernt, glaube ich, auch vor allem, was die Flexibilität angeht, weil das größte Problem, was wir ja tagtäglich bearbeiten, ist ein Thema, was wir nicht selber in der Hand haben oder beeinflussen können, sondern wir sind abhängig von dem, was der Pandemieverlauf mit sich bringt. Zum einen und zum anderen, wie sich das letztendlich auf den Sport auswirkt oder welche Entscheidungen gegebenenfalls auch von politischer Seite getroffen werden. Insofern, muss man da abwarten. Momentan bin ich allerdings weiterhin recht guter Hoffnung, dass wir da schon Wege finden, das ordnungsgemäß alles über die Bühne zu bringen.
Jetzt hast du gerade angesprochen, dass du schon davon ausgehst, dass wir definitiv zu Ende spielen werden, wie auch immer. Habt ihr euch schon mit dem Thema eventuell Geisterspiele beschäftigt? Was passiert, wenn die Politik so wie letztes Jahr sagt, aufgrund der Entwicklung Großveranstaltungen bis x Zuschauer sind erlaubt und alles drüber ist nicht mehr erlaubt? Was passiert dann? Habt ihr da schon in der Liga-Gesellschaft gesprochen oder stehen solche Gespräche noch an oder wie ist es?
Ja, die Gespräche stehen an in dem Moment, wo die Situation deutlicher wird in die Richtung. Momentan nehmen wir die erstmal nicht wahr, sondern gerade unter dem 2G-Bereich gehe ich momentan davon aus, dass man Veranstaltungen nicht schließen wird, sondern Möglichkeiten geben wird, eben dass Veranstaltungen stattfinden können, was auch für uns für den Sport wichtig ist. Wenn allerdings eine Situation kommen würde, wo sich diese Einschätzung ändert oder auch die Vorgaben sich ändern, dann müssen wir uns natürlich zusammensetzen und müssen auch beratschlagen. An sich sind wir es ja gelernt vom letzten Jahr. Das heißt, ich bin schon überzeugt, dass die Liga auch ohne Zuschauer dann einen Weg finden muss, den sportlichen Bereich weiterzuführen. Es geht auch um Arbeitsplätze, es geht um letztendlich auch um die Spieler, ne, die mit dem Sport ihre Existenz verdienen. Und insofern glaube ich schon, dass wir auch im Sinne der Spieler alle Anstrengungen unternehmen werden, dass das eben möglich ist. Und was das Wirtschaftliche angeht, das ist sicherlich dann das größere Problem, werden wir auch sehen, was dann notwendig wird, sollte so eine Negativentscheidung getroffen werden, vielleicht auch, ja, was aus politischer Seite dazu gesagt wird, wie man gegebenenfalls unterstützen wird wieder, weil auch da muss man sagen, so schmerzlich, wie wir letztes Jahr die Zuschauer in den Arenen vermisst haben und so schmerzlich, wie das auch für die Clubs an sich war, hat der Staat doch trotz allem positiverweise Wege gefunden, den Sport entsprechend zu unterstützen und mit den Hilfsmaßnahmen, die auferlegt wurden. Gerade im DEL2-Bereich, in unserer Clubgröße, haben die Hilfsmaßnahmen auf jeden Fall geholfen. Ja, sonst wird man heute wahrscheinlich auch nicht über die neue Saison reden oder in der neuen Saison stehen. Insofern war das schon ein hilfreiches Paket, was da geschnürt worden ist. Und im Endeffekt muss man dann auch schauen, wenn wieder so eine Situation kommt, welche Möglichkeiten die Politik auch für weitere Unterstützungen hat.
René, lass noch mal kurz sprechen über das abgesagte Spiel, kurzfristig abgesagte Spiel in Selb. Wenn man sich jetzt anschaut, die Woche auch bei der Fußballnationalmannschaft positiv getestete Spieler, die kommen in Quarantäne, ist alles gut. Das Spiel trotzdem der Nationalmannschaft gegen Liechtenstein wird stattfinden. Während auch in anderen Sportarten, NFL oder auch die NHL in Amerika, gut, ist gleiche Sportart, aber macht nichts, auch infizierte Spieler, das Spiel an sich findet trotzdem statt. Warum musste das Spiel in Selb dennoch abgesagt werden und gibt es da irgendwie andere Optionen, warum die spielen dürfen und die einen nicht?
Nein, ich glaube, die Optionen sind schon die ähnlichen mittlerweile. Das Spiel selbst wurde abgesagt, weil wir eben unmittelbar vor Spielbeginn eine völlig undurchsichtige Situation hatten, auch nicht wirklich nachvollziehen konnten, wie groß das Ausmaß ist. Und natürlich auch 3 Stunden oder 2 Stunden vor Spielbeginn keine Chance haben, mit den Gesundheitsbehörden Rücksprache zu halten, was vielleicht von dort Vorgaben sind. Ja. Insofern, und das ist leider Gottes halt in der Phase immer das Schwierige, haben wir auf der einen Seite ein relativ klares Regelwerk uns gegeben, was klar daran bemessen oder sich bemisst, wie viele Spieler spielfähig sind einer Mannschaft, um dann zu entscheiden, kann ein Spiel abgesagt werden, kann es verlegt werden oder im schlimmsten Fall, wenn die Mannschaft nicht antritt, muss es vielleicht auch gewertet werden. Die Prämissen sind relativ klar. Die Situationen, die wir oftmals vorfinden und gerade bei so kurzfristigen Entwicklungen, die sind oftmals nicht klar. Ne? Du hast halt nicht schwarz-weiß und du musst in die Beratung mit beiden Clubs gehen letztendlich. Was machst du aus der Situation? Es geht darum, die Spieler zu schützen, die vielleicht positiv in der Phase im Schnelltest sind, also so eine Art Verdachtsfälle sind. Die müssen natürlich geprüft werden, die müssen isoliert werden. Aber es geht auch darum, die anderen Spieler untereinander zu schützen oder auch die Gastmannschaft zu schützen, gegebenenfalls, weil es eben durchaus sein kann, dass weitere positive Fälle in der Mannschaft sind, die wir eben durch einen Schnelltest noch nicht erkennen. Und deswegen war letztendlich für uns die Situation für das Heimspiel der Selberwölfe ganz klar, wir können es einfach nicht stattfinden lassen, so leid wie es uns tut und so knapp wie es auch vor Spielbeginn war, aber da führte kein Weg dran vorbei, weil wir erstmal analysieren mussten, was in Selb los ist und das Gleiche war dann natürlich geprägt auch für das Kaufbeuren-Spiel, weil wir natürlich übers Wochenende dann auch erstmal PCR-Testungen gemacht haben, komplett mit der Mannschaft der Selberwölfe und auch da einen Vorlauf wollten. Wir sind jetzt noch relativ früh in der Saison, in Vorlauffolgen, findet das Spiel nun statt, findet es nicht statt, um nicht eine zusätzliche Situation wie in Selb zu haben mit den Zuschauern, dass die vielleicht schon auf dem Weg ins Stadion sind und dann wir erst Entscheidungen treffen. Das wäre einfach für Sonntag auch zu spät gewesen und die haben sich auch beide Clubs sehr positiverweise ausgetauscht und dann entschieden, das bringt jetzt nichts für beide Seiten, sondern wir verlegen das Spiel und finden einen neuen Termin.
Ich möchte noch mal was zu dem Spiel, auch wenn wir das jetzt schon teilweise erwähnt haben. Es war eine kurzfristige Absage und es ist natürlich für die Fans schwierig, die schon im Stadion waren oder kurz vor dem Stadion. Es gab da Kommentare, zum einen natürlich auch sowas, ihr könnt die Liga eh gleich abblasen, aber auch einen, den ich dir gerne vorlesen möchte und wissen möchte, was du dazu sagst. Also sowas nennt sich Profiliga, unmittelbar vor dem Spiel aufgrund von Symptomen. Die Symptome sind wohl erst beim Aufwärmen aufgetreten. Am besten die Spieler testen sich erst nach dem ersten Drittel ohne Worte sowas.
Ja, sind berechtigte Kommentare, weil letztendlich der Fan da auch Frust schiebt. Ne? Er freut sich da auf ein Derby, Selb gegen Bayreuth, brauchen wir nicht drüber reden. Auch die Bayreuther fahren extra nach Selb, um das Spiel zu sehen, freuen sich da drauf. dann hast du letztendlich eine Stunde vor Spielbeginn diese Situation, wo du absagst. Das ist für alle nicht schön, deswegen verstehe ich die Kommentare. Auf der anderen Seite müssen wir immer wieder feststellen, und das hat auch die Situation in Selb ganz klar gezeigt, mit dem Thema Corona kannst du nicht spielen. Ne? Also du kannst also nicht nur in ein Spiel gehen, sondern du kannst auch nicht mit Symptomen oder mit Verdachtsfällen und so weiter so spielerisch umgehen, dass du sagst, naja, jetzt guck mal einfach mal und schauen mal, wie es nach dem Spiel aussieht. Nee, wir reden hier über Spieler letztendlich, über Menschen, die wir auch in gewisser Weise schützen wollen, die ohnehin viel, ich sag mal, für sich selber eingehen, tagtäglich im Trainingsbetrieb, im Spielbetrieb. Vielleicht teilweise mehr wie manch anderer Arbeitnehmer, der in einem Büro sitzt, ein bisschen Platz hat zu seinem Nachbarn und so weiter, sondern die Spieler hocken halt da auch aufeinander. Ja. Und insofern ist es schon wichtig, dass wir da gewisse Sorgfalt an den Tag legen und letztendlich im Sinne auch der Spieler dort Entscheidungen treffen, die sicherlich in dem Moment für den Fan auch unpopulär sind, aber dem Gesundheitsschutz ganz klar dienen und gleichzeitig aber auch dienen dazu, dass wir eben Fälle möglichst schnell bearbeiten, die Mannschaften möglichst nicht über lange Zeit rauskriegen aus dem Sport in Quarantänefälle und so weiter und damit möglichst viele Spieler halt verlegen müssen, weil das wird dann irgendwann für einen Terminplan nicht machbar sein. Sondern gerade weil wir eben professionell auftreten wollen, ist es, glaube ich, gerade richtig, so frühzeitig zu reagieren und dann auch die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind.
Sehr gut. Ein anderes Aufregerthema war natürlich das auch vom Nürnberger Sportdirektor Usdorf angesprochene Szenario Auf- und Abstieg. Ja, nein, du hattest ja schon mal eine klare Meinung dazu. Ist denn, ich frage jetzt mal ganz direkt, ist denn irgendeine Art Szenario möglich aufgrund der Corona-Situation, dass man ähnlich wie im letzten Jahr sagt, okay, wir setzen dann auch wieder seitens der DEL2 einen Abstieg aus? Und hättest du auch Verständnis dafür oder man als Liga, wenn die DEL sagt, naja, unter den Gegebenheiten setzen wir jetzt auch Auf- und Abstieg aus? Ist so ein Szenario generell denkbar?
Das wird sich letztendlich zeigen. Das ist schwer zu beantworten, weil wir nicht wissen, wohin uns Pandemien und politische, ich sag mal, auch Vorgaben treiben. Unter der aktuellen Situation, so wie ich es einschätze, dass also ein Spielbetrieb durchaus möglich ist mit den entsprechenden Hindernissen, die uns die Pandemie immer wieder bescheren wird, ne? Auch mit Spielverlegungen wahrscheinlich, vielleicht am Ende sogar mit Spielausfällen. Glaube ich aber trotzdem, dass der Sport an sich seine Notwendigkeit und auch, ich sag mal, ja, in der Politik die Anerkennung gefunden hat, dass Profisport letztendlich existieren muss. Wir können die Sportarten nicht lahmlegen, wir können auch den Profisport nicht lahmlegen, weil das eben, ich sag mal, relativ schwierig dann wieder zu beleben ist, wenn man da eben so eine Saison abbricht, alle nach Hause schickt und dann irgendwann versucht, wieder zu starten. Das geht nicht. Und unter dem Blickwinkel gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir uns alle vor der Saison auf die Saison entsprechend einstellen konnten. Wir wussten, glaube ich, genauso die DEL, weil sie sind auch noch früher gestartet als wir, genauso wie wir. Wir wussten, dass wir im Zweifel eine reibungslose Saison wahrscheinlich nicht haben werden. Mhm. Nicht umsonst gibt es ja auch in unseren Regelwerken, das betrifft die DEL genauso wie die DEL2, entsprechende Passagen, die dann eben eintreten, zum Beispiel, wenn nicht alle Spiele gespielt werden können. Ne? Genauso die Passagen, was passiert, wenn eine Mannschaft nicht spielfähig ist, ja. Ist es Corona-bedingt, wird es verlegt, kann es nicht verlegt werden, dann gilt halt am Ende die Quotientenregelung in der Tabelle. All diese Varianten haben wir ja aus der letzten Saison gelernt und haben wir natürlich auch in dieser Saison verankert gelassen. Und daraus resultiert für mich erstmal, dass auch sportliche Werte in dieser Saison erzielt werden können und müssen. Und damit gibt es für mich auch aktuell keine Notwendigkeit, über ein Auf- und Abstiegsszenario zu diskutieren, weil ich glaube, der Sport braucht dieses Thema. Wenn man Richtung Fußball schaut, zumindest unterstellt man oftmals die höchste Professionalität im Sport. Dort ist, glaube ich, undenkbar, auf einen Abstieg abzusetzen, auch wenn es dort Spielverlegungen gibt, auch wenn es dort Corona-Fälle gibt. Und ich glaube, den gleichen Anspruch müssen wir bei uns entwickeln. Und ich kann die Diskussion in der DEL natürlich verstehen. Abstieg ist Neuland für die DEL-Clubs. Es ist bei uns mittlerweile über viele Jahre gelernt, aber die DEL muss lernen, neu damit umzugehen und natürlich auch wissen, dass es im Negativfall halt einen Club erwischt, der eben den Abstieg antreten muss. Und aus der Situation heraus kann ich die Diskussion sehr wohl verstehen, aber man sollte jetzt nicht anfangen, an Mechanismen letztendlich wieder zu drehen, die man gemeinsam vereinbart hat und damit auch das ganze Gefüge für die Zukunft ja durcheinander bringt. Das ist ja eigentlich das Schwierige, ne? Weil was macht man mit einem Aufsteiger, der berechtigt aufsteigen will in die DL? Lassen wir den dann wieder hoch, haben wir nächstes Jahr wieder einen Club weniger, der eigentlich Möglichkeiten hat aufzusteigen, steigen dann aus der DEL3 Clubs ab. Da möchte ich den Wettkampf dann erleben, wenn die tatsächlich die letzten drei aus der Tabelle dann absteigen lassen wollen direkt. Ne? Also das macht es ja am Ende nicht besser, sondern wir müssen, glaube ich, jetzt einen Weg finden, das durchzuführen, umzusetzen, um eben das auch dann in der Zukunft, Corona-frei hoffentlich, eben dann auch in eine geordnete Bahn zu bringen.
Jetzt ist es, also wir sind jetzt gerade bei dem Aufstiegsthema und es heißt, dass, also die Informationen sind für mich nicht verifiziert, jetzt weiß ich nicht, was da dran ist, dass die DEL-Clubs sich am 15. November nochmal zusammensetzen wollten, um über dieses Thema Auf- und Abstieg nochmal zu sprechen. Kam denn seitens der DEL schon eine Anfrage diesbezüglich Richtung DEL2? Ich meine, wie Stefan Ustorf zu dem Thema steht und dass der das damit nach vorne treibt, das dürfte uns nach den Aussagen in dem einen Interview allen bewusst sein. Aber wurde da schon der Dialog seitens DEL zu dir schon gesucht?
Nein, wurde nicht gesucht und ich gehe auch mal davon aus, das ist zumindest die Rückmeldung, die ich bisher kenne, dass man aus Liga-Sicht sich schon an Verträge gebunden sieht, ne? Und auch dieses Thema jetzt, ich sage mal, in der aktuellen Phase, vor allem, wo wir gar nicht wissen, wohin die Reise tatsächlich geht, jetzt in Frage zu stellen oder da, ich sage mal, in irgendeiner Form schon wieder Änderungen zu diskutieren. Ich gehe schon davon aus, dass die DEL-Clubs nächste Woche zusammensitzen. Ich meine, die Informationen dazu sind ja sehr präzise im Vorfeld einer solchen Runde, was sicherlich auch nicht immer optimal ist, wenn schon im Vorfeld irgendwelche Themeninhalte dann über die Presse auch forciert oder lanciert werden, vielleicht von einzelnen Clubs. Das ist immer ungünstig. Kennen wir aus der DEL2 auch, Gott sei Dank aus der weiten Vergangenheit. Zuletzt haben das unsere Gesellschaft da relativ gut gemacht. Und insofern ist es dann immer schwierig. Und ich glaube schon klar, dass das ein Thema ist, so wie ich es auch gesagt habe, dass das auch ein Thema ist, was für den einen oder anderen echt schwierig zu bearbeiten ist, weil es eben neu ist. Allerdings bin ich überzeugt, dass es nicht ein ausschließliches Treffen jetzt nur wegen Auf- und Abstieg ist, sondern es werden sicherlich verschiedene andere Dinge auch abzustimmen sein, was vollkommen auch legitim ist. Und sicherlich wird das Thema am Rande mit diskutiert. Was dann am Ende für Ergebnis steht, werden wir sicherlich erfahren. Aber ich gehe schon davon aus, dass die DEL sich auch bewusst ist, dass wir hier auch mit Blick nach vorn vor allem das Prozedere irgendwie erfüllen müssen und da auch in der Pflicht sind, glaube ich, der Öffentlichkeit gegenüber. Auch wenn Corona eine schwierige Situation darstellt für uns alle und Probleme mit sich bringt an allen Ecken. Aber wir sind da auch in gewisser Weise, ich sage mal, dem Sportfan draußen verpflichtet, unsere Mechanismen zu erfüllen, für die wir uns hergegeben haben und letztendlich auch einen Vertrag geschlossen haben.
Womit dann ja quasi die Thematik eine Etage höher schon mal angesprochen wäre. Wie sieht es denn jetzt eine Etage niedriger aus? Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist der Keller, aber wir reden ja nochmal von der Oberliga und sagen, okay, gibt es denn da auch schon Szenarien? Wer darf hoch? Wann darf wer wie sich melden? Wie sieht das denn aus bei der Planung?
Ja, das ist ja für uns aus DEL2-Sicht relativ einfach. Der Meister, das beste deutsche Team der Oberligasaison hat letztendlich Anrecht auf den Aufstieg in die DEL2. Das ist die Formulierung, die wir gemeinsam geeint haben und wie die Oberliga dann am Ende dazu ihren Modus macht und da das beste deutsche Team ausspielt. Das liegt aus unserer Sicht klar in den Händen der Oberliga. Wir haben da nicht so den Anspruch, da einen zwingenden Modus vorzugeben, der erfüllt werden muss. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren sehr positiv bewiesen, dass ein Aufstieg aus der Oberliga in die DEL2 gelingen kann. Auch ein Abstieg im Übrigen, das haben wir auch gesehen, auch wenn das sicherlich keiner will, aber das gehört halt dazu dann. Aber gerade bei den Aufsteigern haben wir doch relativ viel dafür getan als Liga, aber vor allem die Aufsteiger auch aus der Oberliga, dass das ganze System gelingt oder gelingen kann. Und insofern bin ich mir in der Richtung da gar nicht bange. Die Oberliga wird einen Weg finden und dann entsprechend auch ein bestes deutsches Team ausspielen.
Es wird ja so sein, wir werden ja nächstes Jahr meiner Rechnung nach definitiv mit 15 Mannschaften spielen, wenn ich nochmal so einer hoch, einer runter und so weiter. Auf jeden Fall 15 Mannschaften. Wäre es nicht eventuell sogar möglich, dass man sagt, okay, wir haben weiterhin Corona und die DEL schickt uns zwar jemanden runter, aber wir schicken keinen in die Oberliga und man spielt nächstes Jahr mit 16 Mannschaften, was ich persönlich finde das reizvoll, nochmal einen Standort mehr, noch mehr Konkurrenzkampf und man dehnt die Ligagesellschaft einfach aus? Oder ist das ein Thema, wo die DEL2 sich von ja eher distanziert und sagt, nein, wir bleiben bei unserem Plan 15 Mannschaften und dann wieder zurück zu 14?
Also erster kleiner Punkt, der da sicherlich eine Rolle spielt und so wird es auch der Fan sehen, das nehmen wir ja aktuell in den Stadien auch wahr. 16 Mannschaften bedeuten natürlich insgesamt mehr Dienstagsspiele, weil wir letztendlich im Zeitraum dessen, wie wir spielen wollen, ob Mitte September oder Ende September bis eben Ende April, die Spiele jetzt schon nicht runterbekommen. Und wir haben ja auch dieses Jahr so ein bisschen die Kritik und die Diskussion, dadurch, dass wir den Saisonstart im Sinne der Clubs eigentlich verspätet gestartet haben, erst am 1. Oktober, dass wir damit natürlich mehr Dienstagsspiele haben, weil es ist sonst anders gar nicht machbar, ne, anhand der Wochenenden. Und das würde ich ja verstärken, wenn ich dauerhaft mit 16 Mannschaften zum Beispiel an den Start gehe, habe ich eben mindestens 4 Spieltage mehr in der Saison unterzubringen. Und das gelingt eben nicht so einfach bei dem Plan, den wir dort absolvieren wollen, ne, auch mit dem Best-of-Seven-Modus im Ende, was für uns wichtig ist, was, glaube ich, auch für den Sport wichtig ist. Das ist nicht machbar. Also ich glaube schon, dass eine sehr gute Größe die 14er-Liga für uns ist. Das hat sich in den letzten Jahren bewährt und nicht, weil man zurücksagt und sagt, es war schon immer so, sondern es ist wirklich so, es ist für den Rahmenterminplan, für die Modusgestaltung und insgesamt eigentlich der bessere Modus, als wenn man auf 16 geht. Und insofern ist unser Plan ganz klar, wenn alles regulär abläuft, sind wir nächstes Jahr 15 Mannschaften. Das heißt, wir werden, und da gehen wir jetzt Ende des Jahres in die Diskussion mit unserer Kommission, wir werden für nächstes Jahr einen Modus finden müssen, um eben dann die 15 wieder runter auf 14 zu bringen. Das heißt, letztendlich unter Umständen, oder so wird es wahrscheinlich sein, wir brauchen einen Modus, wie wir 2 Absteiger in die Oberliga ausspielen. Und damit reichen wir letztendlich alles das, was jetzt letztes Jahr passiert ist. Wir haben ja auch einen hochgeholt, ohne einen absteigen zu lassen. Reichen wir das letztendlich wieder im System Oberliga, DEL2, DEL letztendlich nach, um die Stabilität der Ligen und damit auch die Anzahl der Clubs, die da irgendwie eine Machbarkeit darstellen, letztendlich zu erhalten.
Jetzt hast du ja gerade schon die Dienstagsspiele angesprochen und schon der Martin Luther hat gesagt, schaut dem Volk auf den Mund, so ist ja ordentlich ausgedrückt. Würdest du im Nachhinein oder würdet ihr im Nachhinein diese Planung mit den Dienstagsspielen, mit dem Wissen, wie viele Fans dazu stehen, nochmal so machen oder würdest du sagen, okay, der Fan spricht, man hört?
Nein, also die Entscheidung würden wir, glaube ich, als Liga und ich speziell definitiv auch wieder treffen. Ne? Wir wissen, dass Dienstagsspiele nie beliebt sind. Ob ich 4 Dienstagsspieltage habe oder 8, das ist immer so. Auch ich mag Dienstagsspieltage nicht sonderlich. Es ist ein ungewohnter Rhythmus erstmal. Klar, in den Playoffs ist es dann wieder gang und gäbe, ne? Aber das ist halt die besondere Zeit. So im normalen Liga-Alltag sind Dienstagsspiele sicherlich nicht so toll. Geht uns auch so. Aber die Entscheidungen, die wir treffen mussten, auch dieses Jahr letztendlich, die waren ja auf einer ganz anderen Basis. Klar. Wir haben die Saison länger gespielt, wir waren erst später in der Lizenzprüfung. Die Clubs haben ein bisschen Zeit durchaus gebraucht, auch mal durchzuschnaufen, nicht gleich die Mannschaften schon wieder dann im August am Standort zu haben. Und das große Thema, was eigentlich das Bestimmende war, wir wussten, auch wenn wir es heute auch noch nicht 100% wieder wissen, was in 4 Wochen ist, aber wir wussten halt auch im Sommer noch nicht wirklich, was bedeutet das für den Profisport. Haben wir Zuschauer, haben wir keine? Mhm. Und uns war klar, es ist wichtiger, dass die Top-Ligen letztendlich in den Mannschaftssportarten möglichst beginnen und uns so ein bisschen eine Blaupause liefern, was ist dann an unseren Standorten zulässig, wie können wir die Zuschauer reinbringen, was gilt vielleicht für unsere Größenordnung an Sport. Und im Nachgang war das auch alles aus meiner Sicht der richtige Weg, denn wir haben doch recht viel aus den oberen Ligen gelernt. Die Politik hat sich schon klar positioniert. Wir hatten am Anfang nicht allzu viel Ungewissheit dann mehr und konnten damit auch zumindest unter den gegebenen Umständen in die Saison starten. Also das war eine Situation, die getroffen worden ist aufgrund der Rahmenbedingungen, nicht aufgrund, um den Fan da irgendwie was Böses reinzuwirken. Das ist nicht in unserem Interesse. Und letztendlich, wie gesagt, Dienstagsspiele mögen auch unter der Saison die Mannschaften nicht, ne? Weil die dienstags da auch eine hohe Belastung haben mit Reisezeiten und so weiter.
Vielleicht nochmal zu den Dienstagsspielen. Das ist ja festgelegt, wann dann gespielt wird. Und dann wird ja nicht geguckt, okay, hier ist ein Dienstagsspieltag, welche Mannschaften spielen da gegen wen, sondern das hat ja auch ein System dahinter, oder? Also ihr sucht euch jetzt nicht explizit raus, oh, Dienstag, okay, lass uns das Sachsen-Derby machen.
Nein, ich weiß, genau. Es ist ja ein bisschen die Kritik auch aus den Sachsen-Derbys so ein bisschen aus der Grimmenschauer Richtung gekommen, vor allem, weil Derbys auch dienstags noch lagen. Das ist halt der Situation geschuldet, dass wir mittlerweile seit mindestens 4, vielleicht sogar 5 Jahren einen Spieltagsschlüssel entwickelt haben für die Liga, der eben sehr standardisiert gewisse Prämissen der Clubs umsetzt bei der Spielplanung. Und die sind gar nicht so mit Sonderfällen bedacht, ne? Sondern da geht es in erster Linie darum, dass die Clubs möglichst gleich verteilte Anzahlen an Freitagsheimspielen und Sonntagsheimspielen wollen. Dann wollen sie möglichst zu Weihnachten, werden Weihnachtsspiele definiert, und dort will auch jeder seine möglichst gleichen Heimspiele letztendlich zu Weihnachten absolvieren. Und dann kommen noch die Dienstagsspieltage dazu, und auch dort soll nach Möglichkeit abgesichert sein, dass eben jeder eine gleiche Anzahl Heim- wie Auswärtsspiele dienstags hat. Und wenn ich die Prämissen hernehme und letztendlich in den Spielplan bringen möchte mit 52 Spieltagen, 14 Mannschaften, dann ist da halt nicht so viel Spielraum hin und her zu modeln. Und ich habe es auch aufgegeben, dass die Clubs oder auch die Fans besondere Spiele da platzieren können, sich, weil halt ein Auswärtszug zum Beispiel geplant wird oder ein Vereinsjubiläum ansteht. Es ist nicht machbar, weil ich, wenn ich in dem einen Moment ein Wunschkonzert auf der einen Seite mache, mache ich das für 13 andere Mannschaften mit, und damit funktioniert eben der gleichbleibende Spielplan nicht. Das heißt, wir haben Dienstage fest definiert, und dann wird anhand des Modus ganz normal, ohne dass ich das auch vorher sehe, also ich trage die Clubs meist immer als letztes ein anhand der Tabellensituation, wird dann der Spielplan aufgefüllt, und dann entstehen letztendlich die Paarungen. Und wir haben halt, muss man auch dazu sagen, in der Liga fast jeden Spieltag irgendwelche Derbys. Es ist fast nicht machbar, einen Spieltag zu finden, wo jetzt überhaupt keine Derbys stattfinden. Und wenn ich den dann noch speziell auf die Dienstage schieben würde, wie gesagt, es würde rein technisch auch gar nicht funktionieren.
Dann hättest du auch wieder das Problem, dass die Fans sich dann aufregen würden, weil sie so lange fahren müssen, weil es ja kein Derby ist, und Derby ist halt meistens vor der Haustür, und da sind wir bei letzter Woche, du kannst es nur falsch machen, und ich glaube, in dem Moment möchte ich mit dir nicht tauschen, auch wenn ich sonst wahrscheinlich sehr gerne machen würde, aber in solchen Momenten ist es, glaube ich, gut, dass ich hier sitze und du da drüben. Jetzt habe ich nochmal so, ja, weil wir sind ja eh schon auf die Fans eingegangen. Wie siehst du denn die Zuschauerentwicklung? Ich bin relativ nah an Bad Tölz dran. Das ist teilweise in Bad Tölz schon ein Trauerspiel, oftmals unter 1000 Zuschauer. Nie so wirklich Letzter, aber immer so in den unteren beiden Vereinen. Wie siehst du die Entwicklung? Hat es wirklich was mit Corona zu tun, oder ist es einfach, weil die Fans zu lange raus waren und das Interesse verloren haben?
Ja, wir versuchen das momentan auch ein bisschen zu analysieren. Ich glaube, dass es ein vielschichtiges Problem ist, was aber im Wesentlichen und das wahrscheinlich zu 100% mit Corona zu tun hat und der Entwicklung, die wir seit letztes Jahr im Frühjahr letztendlich erleben. Weil, ich sag mal, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre und wir wären aus dem letzten Frühjahr heraus ganz normal eine Saison gestartet, also aus dem vorletzten Frühjahr heraus, hätten wir sicherlich an unsere Top-Zahlen im Zuschauerbereich auch anknüpfen können. Da hätte ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Das Problem, was wir aktuell feststellen, ist, wie gesagt, sehr vielschichtig. Es gibt sicherlich Fans, die so ein bisschen gemerkt haben im Verlaufe der letzten Saison, dass es durchaus gemütlich sein kann, die Spiele von zu Hause zu verfolgen. Dazu bieten wir ja aus meiner Sicht mittlerweile auch ein sehr hochwertiges Angebot über Spray-TV an, was wir auch weiter ausbauen wollen. Das ist ja auch unser Ziel für diese mediale Geschichte. Aber nichtsdestotrotz hat sich auch die Familie so ein bisschen bei dem einen oder anderen, glaube ich, dran gewöhnt, dass eben die Reisezeiten zum Stadion entfallen, der Aufenthalt im Stadion eben dann zu Hause fabriziert wird und man doch irgendwie das dann wieder mehr gemeinsam macht, als vielleicht, wenn der ein oder andere dann allein loszieht und ins Stadion geht. Die andere Geschichte, und das ist, also an der Geschichte können wir arbeiten, glaube ich, ganz deutlich, weil jeder, der das erste Mal wieder nach Corona, glaube ich, jetzt im Stadion war, der ist relativ schnell angebrannt. Also ich kann das für mich sagen, ne? Ich war letztes Jahr auch so ein bisschen ernüchternd, was die Stadionbesuche angeht. Mhm. War dann zu den ersten Auftaktspielen in der Liga unterwegs. Und dann bist du halt wieder Feuer und Flamme, weil dieses Live-Erlebnis und diese trotz allem sehr, sehr gute Stimmung in den Arenen, ne? Das ist brutal und das nimmt dich halt auch gleich wieder mit. Das größere Problem, was ich momentan sehe, ist eher das Problem, dass wir natürlich mit diesen Verordnungen und Hygieneregeln zum Gesundheitsschutz kämpfen, die sich leider momentan auch wieder ein bisschen wandeln, sicherlich auch gerechtfertigt aus gesundheitsmedizinischer Sicht, aber damit natürlich Einschränkungen für die Fans mit sich bringen. Und Jetzt ist das nicht schön, für uns alle nicht schön, wenn wir ins Stadion gehen, aber wir haben trotz allem unter den aktuell bestehenden Bedingungen die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen. Und da muss ich immer wieder sagen, und das ist so ein bisschen auch das, was man an Appell an die Fans richten muss, hier gilt es nach dem Jahr, was wir letztes Jahr erleben mussten im Sport, zu versuchen, wirklich die Vereine, die Clubs zu unterstützen und doch ins Stadion zu gehen, auch wenn das noch nicht das Erlebnis ist, was wir vielleicht vor 2 Jahren genossen haben. Das kommt aber wieder. Ne? Aber die Phase jetzt, die wir durchleben, vor allem mit den Clubs, mit den Zuschauerrückgängen, die wir durchaus in der Liga da auch breitflächig feststellen, die bedeuten durchaus Probleme auch für die Zukunft in den Clubbereichen. Und deswegen ist da jeder aufgefordert und kann ich immer nur appellieren, trotz allem versuchen, die Regeln, egal ob 2G, 3G, natürlich zu erfüllen, dort mitzumachen auch mit den entsprechenden Anforderungen. Im Idealfall sich auch impfen zu lassen, weil ich glaube, dass das Impfen heutzutage das einzige wirkliche Mittel ist, um doch irgendwann halbwegs aus dieser Pandemie mal rauszukommen und vor allem sich selber und andere einigermaßen zumindest zu schützen, vor schweren Verläufen vor allem. Und insofern kann ich da nur appellieren, weil die Clubs brauchen dringend ihre Fans zurück. Wir haben momentan einen Rückgang von ca. 20-22% an Zuschauern. Bei manchen Standorten, so wie man das halt bei einzelnen Zuschauerzahlen auch feststellt, deutlich mehr. Das heißt, wir haben Standorte, die sind noch relativ wenig betroffen, die liegen auch deutlich unter den 20%. Aber wir haben natürlich auch Standorte, wo teilweise 40% Zuschauer fehlen momentan. Und das ist natürlich finanztechnisch für die Clubs in unserer Größe durchaus ein Problem.
Ja, das hast du richtig angesprochen. Das ist natürlich durchaus ein Problem. Weniger ein Problem mit den Zuschauern. Laut Schnitt, denke ich mal, dürften die selber Wölfe haben als Neuzugang der Liga. Ja, so lala. Wie zufrieden bist du denn mit dem Standort? Du warst ja auch Ende der letzten Saison schon dort, um dir den Standort anzuschauen, auch zum Beginn der Saison. Wie bist du mit der Situation dort zufrieden? Wie nimmt das ganze Umfeld des Clubs die DEL2 wahr? Und wie ist das Feedback der Liga zu den selber Wölfen?
Ja, ich denke insgesamt sehr positiv. Also sowohl mein Feedback als auch das Feedback, glaube ich, was der Standort leistet oder liefert in Richtung Liga. Ich glaube, man ist dort ganz froh, eigentlich diesen Aufstieg dann doch realisiert zu haben und in der Liga angekommen zu sein. Ich selber kann nur sagen, also die dort wirklich tagtäglich arbeiten für den Standort, auch für den Sport, die leisten dort Großartiges. Ne? Also es ist wirklich nicht einfach so in der Saison da von einer auf die andere umzustellen auf die DEL2, auch auf die Anforderungen, die wir haben. Insofern glaube ich, ist das schon sehr, sehr gut gewesen, was da gelaufen ist. Und jetzt freut es mich natürlich immer wieder, wenn sie dann doch den einen oder anderen bei uns in der Liga auch mal ärgern. Punkte sammeln, hatten ja schon durchaus auch wirklich erfolgreiche Spiele. Unterm Strich tun sie sich sportlich natürlich noch schwer, kann man auch nicht anders erwarten, ne, weil eben der Unterschied dann doch ein großer ist. Aber ich glaube, dass die trotzdem ihren Weg gehen werden und so wie wir das von anderen Aufsteigern auch erlebt haben, sie werden sich im Laufe der Saison weiterentwickeln, ne, und werden auch hinten nicht abreißen lassen, glaube ich, so schnell. Im Gegenteil, ich glaube, dass sie die ein oder anderen Punkte holen, um es da hinten auch wirklich extrem eng zu halten. Und ansonsten muss man sagen, derselbe Standort ist ein Zukunftsstandort im Eishockey, muss man echt sagen. Die haben unheimlich viele Baumaßnahmen momentan. Sie bauen eine zweite Eisfläche. Sie wollen dort ein Nachwuchsinternat oder Leistungszentrum letztendlich errichten am Standort, was genau der richtige Weg ist für uns in der Sportart. Und insofern hoffe ich, dass sie, wie gesagt, sportlich bei uns einen guten Weg gehen, wirtschaftlich weiterhin stabil bleiben, weil dann wird das in den nächsten 2-3 Jahren ein wirklich interessanter Nachwuchs-Eishockey-Standort inklusive mit Profi-Standort.
Wenn wir jetzt beim Sport angelangt sind, würde ich eine Frage aus dem Zuschauerchat von Twitch mitstellen. Und zwar, wer hätte es denn verdient, Spieler des Monats in der DEL2 zu werden?
Da seid ihr Fachleute natürlich gefragt. Also dann
ich könnte jetzt ja die Auswahl von der Eishockey-News mal vorlesen. Und zwar bei den Torhütern waren dabei Stefan Feis und Jake Hildebrand. Bei den Stürmern waren dann noch bei Clark Breitkreuz, Scott Faeser, Julian Lautenschlager und Taylor Voss. Und zwar das Ergebnis steht schon zumindest online fest. War ein enger Kampf zwischen zwei, aber was ist denn deiner?
Ich hätte einen.
Boah. Du hättest einen.
Ich hätte einen. Ich würde Tristan Keck nehmen. Der stand zwar jetzt nicht dabei, aber der hat mich weggehauen. Also von dem bin ich echt begeistert.
Also ich hätte auch einen, der nicht mit drauf steht. Peter Quenwell, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, zusammen mit seinem Kollegen Hunter Garland. Aber tatsächlich, es steht in der Eishockey News Taylor Wast mit drin und das, was der halt auch macht und wie er es halt auch macht, das ist schon fein. Also das macht er gut.
Also gerade seine Vorlagen, ne? Das ist,
das ist schon ein feine Tor, Sache.
Ein Tor und gefühlt, okay, es war jetzt nur im Monat Oktober, lass es jetzt 15, 16, 17 Vorlagen gewesen sein um die Drehe. Ist schon stark. Alles. Das wäre mein persönlicher Favorit gewesen. So, René, jetzt hast du drei gehört.
Mich hat es gewundert, wenn ich es nicht gehört habe, aber ich glaube, er war nicht dabei. Jeremy Williams fehlt. Ne? Also
der ist der aktuelle Topscorer der Heilbronner Falken, ja, aber also, war nicht bei der Auswahl dabei.
Okay, ja, deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, weil ich finde auch, er ist sicherlich ein sehr interessanter Spieler bei uns letztendlich in der Liga.
Er lacht nur, weil ich wieder rausgeflogen bin aus dem WLAN.
Nein, ich lach, weil du doppelt da bist.
Ich bin jetzt doppelt da, cool.
Ja, aber einmal reagierst du nicht auf uns. Aber ist nicht schlimm. Ja, ansonsten finde ich eigentlich durchaus, und das hat noch, weil so viele Spiele habe ich leider noch nicht gesehen, um das wirklich transparent da richtig rüberzubringen. Aber ich glaube, dass auch Scott Faeser bei den Eispiraten Grimmitschau dort relativ gut aufgetreten ist bisher. Ich habe das ein oder andere Spiel von Grimmitschau zumindest bei Spray TV gesehen, live noch gar nicht. Insofern wäre das vielleicht auch meiner, wo ich sagen würde, das ist schon interessant, ihm da zuzuschauen, ne? Hat ja auch, ich glaube, relativ ausgeglichen Tore, Vorlagen. Also ich würde, glaube ich, mich so vom Namen her erstmal auf Scott Faeser stürzen.
Gut. Und Denise, was ist denn jetzt die Online-Auswertung der Eishockey-News?
Tatsächlich knapp mit 1% online Julian Lautenschlager. 38% und 37% Taylor aus Bad Nauheim.
Okay. Noch nicht schlecht. Guck. Vielleicht machen wir mal eine eigene Kategorie. Die Herzblut-Eishockey-Spieler des Monats. Oh, da schlagen wir denen ein Schnippchen. Aber du hast gerade eben, bevor ich rausgeflogen bin, René, noch zum Standort selbst gesagt, die bauen dort auch ein Nachwuchsleistungszentrum beziehungsweise investieren dort in die Zukunft. Zukunft wäre vielleicht auch ein Stück weit Reduzierung einer weiteren Kontingentstelle. Wie stehst du dem gegenüber und würdest du sagen, dass das dem Eishockey-Nachwuchs was bringen würde oder sagst du, das geht zulasten der Qualität?
Also, dass eine Reduzierung nicht zwingend zulasten der Qualität geht, sind wir als Liga eigentlich ein bestes Beispiel.
Absolut.
Ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, 2006, wenn ich es richtig jetzt im Kopf noch habe, hatten wir, glaube ich, noch 7 Ausländerpositionen, haben dann reduziert auf 6 und sind dann runtergegangen 2013 oder 2014 auf 4.
Ja.
Wenn ich mir die Qualität dazu angucke, was wir momentan als Liga dort auf das Eis bringen, ist aus meiner Sicht die Qualität nicht gesunken, sondern deutlich gestiegen. Spricht natürlich auch ein bisschen trotzdem für die vielleicht auch 4 Ausländerpositionen, die wir verpflichten. Auch da, glaube ich, wird deutlich mehr Qualität verpflichtet als noch 2006. Das spielt eine Rolle mit. Auf der anderen Seite haben sich die deutschen Spieler einfach auch deutlich weiterentwickelt. Ne? Und gerade die jungen Leute auch bei uns. Wir haben ja mittlerweile die U21 Förderspieler bei uns auf dem Eis. Wir haben die U24-Regelung in einem relativ hohen Maße, finde ich. Und alle bekommen ordentlich Eiszeit und da siehst du halt auch, dass die sich tatsächlich positiv entwickeln. Insofern hat das damit nichts zu tun. Was ich dennoch glaube, zumindest auf DEL2-Level, dass wir momentan über eine Absenkung oder eine weitere Absenkung der Ausländerstellen nicht nachdenken werden und ich glaube auch noch nicht brauchen. Zum einen, wie gesagt, haben wir nur 4. Das ist schon aus meiner Sicht eine geringe Zahl. Ja. 6 dürfen wir maximal lizenzieren. Auch da haben wir jetzt so ein bisschen einen Riegel vorgeschoben, dass du halt 8 verschiedene Ausländer testen kannst, was sicherlich auch von Vorteil ist. Und für mich ist entscheidend, dass jetzt in den nächsten 3-4 Jahren diese Masse an Nachwuchsspielern, die wir durch das Sterne-Konzept an den Standorten jetzt so langsam nach oben schieben, die sind jetzt ungefähr bei U13, U15 angelangt in den Altersklassen, um da mal zu sehen, wie wirklich final dann das Powerplay-Konzept vom DEB 26 eben dann wirkt, wenn diese Spieler oben ankommen. Ja, weil eins ist auch klar, und das ist auch immer so die verständliche Kritik teilweise an der DEL, aber auch die verständliche Reaktion der DEL, das Reduzieren macht nur Sinn, wenn wir letztendlich von unten her trotzdem mehr Nachwuchsspieler im deutschen Bereich für einen Profisport letztendlich heranziehen können. Mal auch, es ist klar, wenn die DEL um eine Stelle oder um zwei Stellen ihre Ausländer zum Beispiel verändert, die holen die besten Deutschen aus unserer Liga. Und wir wiederum schauen natürlich in die Oberliga und müssen sehen, dass wir dort wieder die besten Deutschen rausholen. Das heißt, das Level nach unten wird trotzdem sinken. Und das darf eben nicht passieren damit, sondern wir müssen das Level auch unten weiter hochhalten, weil das, glaube ich, gerade für junge Leute der beste Einstieg ist und auch das Sprungbrett sein kann für die oberen Ligen. Und deswegen, wie gesagt, geht es mir da erstmal um die Masse und dann ist das sicherlich mal Thema, gemeinschaftlich zu analysieren, an welchen Stellen macht es Sinn, tatsächlich die Importstellen zu reduzieren.
Absolut.
Jetzt habe ich noch ein kleines Thema und zwar, wir hatten, ich glaube, letzte Folge war es über die Faninitiative, Ticketpreise, kein Stehplatz sollte mehr kosten wie 15 Euro gesprochen. Und Bad Tölz, Thomas, du hast es vorher off-records schon angesprochen, ist heute den Schritt gegangen und hat gesagt, okay, wir reduzieren unsere Ticketpreise um 2 Euro. Online. Die sind auf online, genau. Die sind darauf eingegangen. Wie ist deine Einschätzung zu der Initiative? Ich meine, die Fans sind für alle wichtig. Wir hatten da jetzt gerade mit einem anderen Hintergrund viel drüber gesprochen.
Ja, ein gesundes Mittel muss gefunden werden. Also ich glaube, was man uns als Liga und damit auch den Clubs nicht nachsagen kann, ist, dass wir nicht fanorientiert sind, sondern wir versuchen doch sehr viel auch mit den Fans gemeinsam, nicht nur uns auszutauschen, sondern uns wirklich auch dran zu orientieren. Insofern glaube ich, ist auch der Schritt, den die Tölzer Löwen gemacht haben, erstmal grundlegend ein positiver. Ne? Sie haben sich das angehört, was es da an Problemen gibt und so weiter, reagieren jetzt darauf entsprechend. Auf der anderen Seite, und das geht halt mit meinem davorgesagten auch so ein bisschen zusammen, unterm Strich zählt trotzdem die Wirtschaftlichkeit der Clubs. Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Clubs, wir als Liga, aber die Clubs selber an sich auch, dass wir nach Möglichkeit diesen Sport kostendeckend betreiben wollen. Und das ist halt einhergehend mit dem, was kann ich tatsächlich während einer Saison erlösen. Klar, auf der anderen Seite auch, was gebe ich tatsächlich aus. Ne? Aber ich glaube mal, da haben wir in den letzten Jahren immer ein gutes Mittel in allen Clubs gefunden, dass das gut betrachtet wird und auch gut geplant wird. Und umso wichtiger ist es jetzt zum einen natürlich aus Clubsicht zu prüfen, sind gewisse Preiserhöhungen zwingend notwendig. Und auf der anderen Seite eben auch da trotzdem der Appell, Preissenkungen sind nur machbar, wenn ausreichend Fans in die Stadien kommen. Wenn die Fans ausbleiben, weniger kommen, so ungünstig negativ, wie die Spirale zu scheinen mag, aber oder zu sein mag, letztendlich wird der Club gezwungen sein, über Preiserhöhungen nachzudenken, weil er muss irgendwie den Sport refinanzieren. Und das ist halt so ein bisschen auch ein Teufelskreis und deswegen finde ich schon mal gut, dass die Tölzer das hoffentlich gut gerechnet haben und da die Möglichkeit sehen, eben ihre Fans zu unterstützen. Und jetzt hoffe ich auch, dass es entsprechend angenommen wird und den Tölzer Löwen auch wiederkommt, dass sie den Schritt gehen.
Jetzt ist es ja eine Sonderfolge, aber so wie du den Podcast ja auch schon kennst, haben wir eigentlich in jeder Folge einen Top und Flop, auch auf die Gefahr hin, dass ich dich jetzt damit anschieße. Hast du denn, wenn du das erste Viertel der Saison für dich rekapitulierst, auch einen Top und einen Flop der Woche? Die Denise haben wir auch schon dazu bekommen, uns immer einen Top und Flop zu bringen. Wie schaut es denn bei dir ganz spontan aus?
Boah. Das hätte ich, glaube ich, vorbereiten müssen.
Wir fangen also immer mit dem Positiven an.
Ich hatte schon mal einen Top.
Siehst du?
Das ist bestimmt Denise Ewigkeitstop, oder?
Ich weiß nicht, was ich für einen hatte. Ich hatte
der Ewigkeitstop ist die Ausgeglichenheit der Liga.
Ja,
immer. Ja, das wäre mir schon zu einfach. Ne? Also ich hab einen Top, aber ich ja, Ausgeglichenheit haben wir als Anspruch. Insofern ist das jetzt nicht top. Wenn wir extremst ausgeglichen wären und jedes Jahr noch deutlich mehr ausgeglichen wären, dann könnte man darüber reden. Aber nein. Mein Top, und den kennt die Denise auch, und ich weiß gar nicht, ob es den in der Runde tatsächlich schon mal gab, weil er fernab von den aktuellen Spielern und Mannschaften und dem eigentlichen Clubs geht, fällt ins Schiedsrichterbereich, ist für mich an sich, oder anders, ich formuliere es sogar anders, für den Startschuss, und das wird der Fan nicht gern hören, aber ich mache es extra provokativ. Der Schiedsrichter ist für mich das Top der bisherigen Saison. Und zwar aus zwei Punkten heraus, und ich will es auch erklären. Zum einen, das, was ich vorhin gesagt habe, für die Schiedsrichter war es dieses Jahr echt ein kleiner Stresstest, in die Saison zu starten, weil man tatsächlich erst die Möglichkeit hatte, erst ab Ende Juli über das neue von der IHF erlassene Regelbuch drüber zu schauen, sich die Auslegungen überhaupt zu verinnerlichen und anzufangen, damit zu arbeiten. Das war vorher nicht möglich. Dazu natürlich nur in englischer Sprache, wobei das ist für einen Schiedsrichter wahrscheinlich weniger das Problem wie für einen wie uns. Die lesen das schon sauber flockig weg, ne, und wissen dann schon, wie es gemeint ist. Aber du hast halt im Englischen trotzdem das Problem, dass du gewisse Formulierungen gerade bei Auslegungsfragen auch unterschiedlich interpretieren kannst in der deutschen Sprache. Und das hat bis zu Saisonstart für unheimlich viel durcheinander geführt im Schiedsrichterbereich. Das heißt, die mussten da dieses Jahr echt Gas geben. Selbst jetzt während der Saison, wir haben ja jetzt erst wieder großes Schiedsrichtermeeting und Schulung dazu nochmal, müssen auch selbst jetzt in der Saison immer wieder sich weiterbilden, um da reinzukommen in das Regelwerk. Insofern war das schon schwierig. Und dann zeigt halt der Fall Ruben Kapzahn auch das, was die Schiedsrichter eigentlich auf dem Eis leisten müssen. Denn sie müssen aus meiner Sicht in einer Sportart, die unheimlich dynamisch ist, die auch kraftvoll ist, wo es auch ordentlich knallt in den Ecken, ne, müssen die, ich sag mal, mit einer relativ einfachen Ausrüstung, so will ich es mal sagen, trotzdem ihren Mann und ihre Frau stehen und dürfen dort nicht Angst haben, müssen unerschrocken letztendlich trotzdem das Spiel verfolgen und dass da eben auch mal was schief gehen kann, wie das, was wir jetzt beim Ruben da erlebt haben, wo er die Scheibe halt direkt ins Gesicht bekommt und da dann auch ins Krankenhaus erstmal muss, ne, durchgecheckt werden muss und da auch erstmal neben sich steht. Das sind halt so Begleiterscheinungen, die zeigen halt trotzdem, was für eine Leistung auch hinter dem Schiedsrichterwesen steht. Und das wird oftmals ein bisschen kleingeredet und auch verkannt, weil man natürlich auch viel schimpfen kann, weil es unterschiedliche Auslegungsvarianten gibt, kann ich alles verstehen, aber an sich sind die Jungs schon enorm wichtig und nicht umsonst pflegt man die ja so bei uns ein bisschen als Team Stripes mittlerweile, als 15. Team der Liga, was glaube ich das auch symbolisieren soll, dass die schon eine sehr, sehr wichtige Rolle bei uns spielen.
Ganz elegant ums Flop rumgeschifft.
Das nicht, weil da gehe ich jetzt nochmal drauf ein. Haben wir einen Flop auch, oder?
Na klar, einen Flop habe ich schon seit letztem Jahr.
Und Corona-Situation, oder?
Der ganze Flop ist für mich leider Gottes die Corona-Pandemie. Wo wir gehofft haben, dass wir dieses Jahr doch ein bisschen weniger davon betroffen sind. Vielleicht sind wir auch weniger betroffen, das wissen wir jetzt noch nicht. Mhm. Aber sie beherrscht halt nach wie vor die gesamten Diskussionen der Sportwelt. Ne? Egal, ob das in Richtung Arbeitsschutz geht, ob das in Richtung Durchführung der Spiele geht, bis hin zum Zuschauerbereich unserer Wirtschaftlichkeit. Es ist auf allen Ebenen leider Gottes präsent, das auch nicht positiv und ich glaube, wir alle können irgendwann hoffentlich drei Kreuze an die Sache machen und sagen, wir haben das zumindest weitestgehend ausgestanden oder können besser damit umgehen, das ist vielleicht das Richtige, können normaler wieder alles leben, weil auch die andere Branche, Event, Catering, Konzerte und so weiter, ist ja alles in Mitleidenschaft geraten. Insofern, glaube ich, ist das mein ganz klarer Flop.
Optimal.
Dann würde ich noch eine Frage aus dem Chat stellen. Und zwar, kannst du noch mal etwas zu den Fördervertragsspielern etwa sagen, wie das genau funktioniert?
Ja, kann ich sagen. Also vom Grundsatz her haben wir einen Spielbericht mit 21 Spielern drauf, 2 Torhüter, 19 Feldspieler. In den 19 Feldspielern, wenn ich mit einer kompletten Mannschaft spiele, sind die Positionen 18 und 19 fest reserviert für die U21 Förderspieler. Das heißt, wenn ich mit voller Mannschaft spielen will, brauche ich eben diese Förderspieler auch auf dem Eis. Und die zweite Anforderung, die wir da in dem Zusammenhang an die Clubs gestellt haben, ist, dass du ohnehin zu Saisonstart mindestens 2 lizenzierte Fördervertragsspieler haben musst. Und für die Fördervertragsspieler haben wir dann so eine Art Einstiegsvertrag fest vorgegeben für die Clubs. Ist so ein bisschen gleichzusetzen mit der Wirtschaft, mit einer Art Ausbildungsvertrag, der mindestens über 2 Jahre gehen muss, 12 Monate Laufzeit also jeweils, also nicht so unterbrochen wie die oftmals die Profiverträge, die nur 8 Monate laufen, sondern der Fördervertragsspieler muss auch im Sommermonaten beschäftigt werden, er muss vorbereitet werden auf die Saison, vielleicht auch weitergebracht werden im technischen Bereich. Insofern gibt es da eine klare Vorgabe, auch mit einer Gehaltsvorgabe, das heißt, da kann nicht jeder Club vereinbaren, was er will, sondern das sind klare so Entry-Level-Contracts, wenn wir es aus der NHL so ein bisschen herausnehmen, natürlich nicht auf dem Niveau, ist klar, aber trotzdem so.
Verdient er nicht 790.000 Euro in der DL2?
Wir kriegen es noch nicht ganz hin, weil wir wissen dann nicht, wie wir den Rest der Mannschaft bezahlen soll, weil das der Gesamtetat eines Clubs ist, vielleicht im Mannschaftsbereich. Nein, also letztendlich aber trotzdem so ein Entry-Vertrag, wo man so ein bisschen versucht, auch dem Nachwuchsspieler zu sagen, hier, hab keine Angst davor, dich an die DL2 heranzuwagen. Auch im Club dich dazu beweisen, ob du den Sprung wirklich ins Profitum schaffst. Für die 2 Jahre, wo dein Vertrag läuft, bist du zumindest wie einer, der eine Ausbildung macht. letztendlich finanziell abgesichert. Und natürlich kann der auch, wenn er von auswärts kommt, kriegt er noch eine Wohnung am Standort, eine kleine oder vielleicht sogar ein kleines Auto, wenn er fahren kann. Also die Möglichkeiten sind dann natürlich zusätzlich drin, um ihn da so ein bisschen wirklich an das Geschäft ranzuführen. Ja.
Sehr schön. Ja, lieber Felix, hast du noch Fragen?
Nee.
Fürs erste Saisonviertel?
Nee, tatsächlich erstmal nicht, weil alle Fragen, die ich jetzt noch hätte, das ist einfach Kaffeesatz lesen. Und da hat der René genauso wenig Einblick in die Politik wie wir und das Infektionsgeschehen gleich dreimal nicht. Es bleibt halt aber auf jeden Fall erstmal spannend. Ich glaube, das Thema Corona wird uns einfach bis zum siebten Playoff-Spiel, was dann hoffentlich stattfinden wird im Finale, begleiten. Und vielleicht haben wir dann nächstes Jahr ein erstes Viertelfazit dann endlich mal ohne Corona, weil dieses Jahr wird es das nicht geben.
Schwierig zumindest, ja.
Ja. Wunderbar. Nein, dann würde ich sagen, machen wir jetzt dann einen Deckel drauf. René, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit so spät am Abend noch.
Sehr gern, hat mich sehr gefreut, Herr.
Und dann, vielen Dank. Eine dann schöne Länderspielpause.
Richtig. Sehen wir uns dann schon demnächst wieder. Und für alle, die uns jetzt schon in der Doppelfolge 2 Stunden durchgehalten haben, vielen Dank,
dass Sie dabei sein.
Danke dafür.
Bis nächste Woche.
Macht's gut und bis nächste Mal. Ciao.